NDR Info. Themen des Tages.
Bei den Protesten in Iran sind hunderte Menschen getötet und Tausende festgenommen worden. US-Präsident Trump erwägt mögliche Schritte gegen das iranische Regime. Von Verhandlungen bis zu militärischen Optionen ist die Rede. Auch das ist ein unserer Themen heute Abend. Außerdem sind der deutsche Außenminister und der deutsche Finanzminister zu Gast in Washington. Da geht es unter anderem auch um die Sicherheit im Nordatlantik, also Stichwort Grönland, und auch um die Frage, welchen Kurs die USA dort einschlagen. Und beim HSV ist es aus einem leisen Abschied dann doch ein sehr lauter geworden. Nach Berichten über sexuelle Belästigung äußert sich der Aufsichtsrat. Unser Reporter kommt aus der Pressekonferenz zu uns ins Studio und wird uns alles zur Causa Kunst berichten. Damit willkommen zu unseren Themen des Tages heute an diesem 12. Januar. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend. Aber wir starten mit Eis und Schnee und vor allem mit Glätte, denn das Winterwetter gönnte vielen Menschen im Norden auch heute keine Pause. Seit dem Mittag besteht ja diese Glatteisgefahr, die Warnung, weil Regen auf gefrorenen Boden trifft. Es besteht noch über die Mitternacht hinaus bis in die Morgenstunden die Gefahr für Leib und Leben, so die amtliche Unwetterwarnung. Claire Schnitzlein aus der Norddeutschland-Redaktion ist jetzt bei mir im Studio. Wie sieht's denn aus auf den Straßen?
Ja, also auf den Straßen ist es spiegelglatt. Der ADAC, der rät dringend, das Auto wirklich stehen zu lassen, falls möglich. Wir haben es gerade in den Verkehrsnachrichten gehört. Es gab viele Unfälle auf der A7 in und um Hamburg. Ein Autofahrer, der hat uns gerade berichtet, man könne kaum bremsen auf der Fahrbahn. Es sei eine einzige Rutschpartie. Auch im Bereich der Küsten von Schleswig-Holstein bis Mecklenburg-Vorpommern weht heute starker Wind. Und das kann dann auch die Verkehrssituation zusätzlich erschweren, besonders auf Brücken und auf offenen Straßenabschnitten.
Und wie entwickelt sich das Wetter weiter?
Heute Morgen, da ging das in Niedersachsen los. Da ist direkt die Schule ausgefallen. Auf Tiefelli folgt Gunda. Es gab hier schon seit dem Morgen eine Unwetterwarnung. Aber auch für Hamburg, Schleswig-Holstein gab es ab 13 Uhr eine. Mecklenburg-Vorpommern, da soll dann die große Kälte und der Eisregen morgen kommen. Vom Westen und der Eisregen, der zieht vom Westen weiter in den Osten. In Westniedersachsen soll sich die Situation inzwischen langsam entspannen. Dagegen in Osten Mecklenburg-Vorpommern kommt es morgen früh dann richtig zur Glätte, heißt es vom Deutschen Wetterdienst.
Was sind denn so die Empfehlungen für alle, die uns gerade hören?
Ja, unser Tipp ist tatsächlich, bleiben Sie zu Hause, wenn es irgendwie geht. Ansonsten planen Sie einfach mehr Zeit ein zum Weg zur Arbeit oder zur Schule. Fahren Sie langsamer, halten Sie Abstand, vermeiden Sie plötzliche Bremsmanöver. Wer zu Fuß unterwegs ist, der sollte rutschfeste Schuhe tragen und auf Gehwege achten, die möglicherweise noch vereist sind. Und noch ein Hinweis, halten Sie auch Abstand von den Dachkanten. Auf und um den Dächern, da haben sich Eis und Schnee gesammelt. Bei steigenden Temperaturen, da kann es dann doch zu bösen Überraschungen von oben kommen. Für Pendler auf den Schienen gilt, gucken Sie vorher online, wie ist die Lage. Durch Glätte kann es zu Verspätungen oder Ausfälle kommen.
Ja, es bleibt weiter ungemütlich. Vielen Dank, Claire Schnitzlein aus der Norddeutschland-Redaktion, für diesen Überblick. Und gerne auch noch der Hinweis, wir begleiten Sie auch weiterhin mit einem Live-Ticker zum Winterwetter auf ndr.de. Hier bei uns in den Themen des Tages natürlich auch der Blick auf das Winterwetter. Was im Moment aus dem Iran nach außen dringt, das ist ja nur ein Bruchstück dessen, was dort offenbar passiert. Seit Donnerstagnacht ist das Internet im Land fast vollständig abgeschaltet. Dieses Regime in Teheran führt einen blutigen Überlebenskampf gegen das eigene Volk. Das sind Berichte, wie mit scharfer Munition auf Demonstranten geschossen wird. Wir haben hunderte Tote schon gesehen. Und Schilderungen über die vielen Trauernden, die auf Friedhöfen warten müssen, weil so viele Menschen gleichzeitig beerdigt werden sollen. Dann gibt es auch Videos, die zahlreiche Leichensäcke zeigen, aufgereiht, nebeneinander in kargen Hallen. Es soll immer mehr Hinrichtungen geben. Benjamin Weber berichtet uns über die aktuelle Lage.
Bilder im iranischen Staatsfernsehen zeigen eine große Menschenmenge auf dem Revolutionsplatz im Zentrum der Hauptstadt Teheran. Die Menschen schwenken Flaggen der Islamischen Republik und drücken der Regierung ihre Unterstützung aus. Auch aus anderen Orten wurden ähnliche Veranstaltungen gemeldet. Ob sie inszeniert sind, ist unklar. Präsident Pezeshkian hatte zuvor dazu aufgerufen, gegen die von der Regierung als Unruhen bezeichneten Proteste zu demonstrieren. Parlamentspräsident Ghalibaf nannte die Protestierenden bei einer solchen Kundgebung hingegen Terroristen, gegen die man sich im Krieg befinde. Ghalibaf drohte außerdem den USA. Sollten diese sich militärisch einschalten, werde man ihnen eine unvergessliche Lektion erteilen. Das Internet ist im Iran nach wie vor abgeschaltet. Nachrichten zufolge, die trotz der Internetsperre aus dem Land kommen, sind die Proteste gegen das Regime stark zurückgegangen. Teheran sei gespenstisch leer, hieß es in einer Nachricht. Beobachter führen das auf das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte zurück. Menschenrechtsorganisationen rechnen mit etwa 500 Toten aus den letzten Tagen. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen.
Das Mullah-Regime kämpft also mit brutalster Gewalt auf die anhaltenden Proteste im Iran. Und die Frage ist, wie reagiert die internationale Gemeinschaft darauf? Besonders auch Deutschland. Uli Haug mit Reaktionen aus Berlin.
Die iranische Führung geht erneut gewaltsam gegen das eigene Volk vor. Nach Angaben der Organisation Iran Human Rights wurden bis Sonntag mindestens 192 Menschen getötet. Unbestätigte Berichte gehen sogar von bis zu 2000 Opfern aus. Bei seinem Staatsbesuch in Indien hat Bundeskanzler Merz, Zitat, die unverhältnismäßige und brutale Gewalt der iranischen Sicherheitskräfte auf das Schärfste verurteilt. Dass Menschen friedlich für Freiheit und für ein besseres Leben in ihrem Land demonstrieren, sei ihr gutes Recht.
Ich rufe die iranische Führung auf, ihre Bevölkerung zu schützen, statt sie zu bedrohen. Die Gewalt, die die Führung in Teheran gegen das eigene Volk richtet, verurteilen wir auf das Schärfste. Diese Gewalt ist kein Ausdruck von Stärke, sondern sie ist ein Ausdruck von Schwäche. Diese Gewalt muss enden.
Schon seit Jahren diskutiert die EU darüber, die iranischen Revolutionsgarden auf die Terrorliste zu setzen und schärfer zu sanktionieren. Allerdings sind die juristischen Hürden hoch. Doch nach den jüngsten Protesten prüft die EU-Kommission weitere Sanktionen gegen die Führung in Teheran. Wohl auch, weil in Berlin die Rufe nach einer Verschärfung der Sanktionen lauter werden. SPD-Außenpolitiker Adis Achmetovic kritisiert den bisherigen Umgang der Bundesregierung mit dem iranischen Regime. Er sei zu zahm. Omid Nuripur, Grünen-Politiker mit iranischen Wurzeln, sagt, er sei angesichts der Lage relativ verzweifelt.
Die Europäer könnten die Revolutionsgardisten auf die Terrorliste setzen, damit sie sich weniger finanzieren können in Deutschland. Sie könnten die Vermögenswerte ebenfalls in Europa einfrieren. Sie könnten technologisch helfen und sie könnten vor allem auch den Leuten, die im Ausland gerade sind, die geflohen sind vor dem Regime, ein Gesicht geben und sie empfangen. Ich wünsche mir, dass der Bundeskanzler beispielsweise zivilgesellschaftliche Akteure aus dem Iran empfängt, um darzustellen, dass man auf der Seite der Menschen ist.
Auch die Linken wünschen sich mehr Engagement der Bundesregierung für die Opposition im Iran, aber auch für Exil-Iraner in Deutschland. Außerdem sollte die Regierung bei der Kommunikation im Iran helfen, denn dort ist das Internet seit mehreren Tagen nicht verfügbar. Hier dürfe man sich nicht nur auf Elon Musk und sein Satelliteninternet Starlink verlassen, sagt die Linken-Vorsitzende Ines Schwertner. Und davon, dass der Schah-Sohn Reza Pahlavi anstatt der Mullahs in Teheran an die Macht kommen könnte, hält sie auch nichts.
Der demokratische Übergang ist eher mit den Menschen, die jetzt in den Gefängnissen sitzen, als mit den Schahs, die seit Jahrzehnten im Exil sitzen und eigentlich mit einem demokratischen Übergang auch nichts zu tun haben. Das ist unsere Position, das müssen aber die Menschen im Iran natürlich vor allen Dingen für sich entscheiden.
Die Koalition aus Union und SPD hat in ihrem Koalitionsvertrag versprochen, dass sie den Druck auf das iranische Regime erhöhen will. Vielen Bundestagsabgeordneten ist bislang aber noch zu wenig passiert.
Uli Haug mit Reaktion aus Berlin auf die Lage im Iran. Aus Washington heißt es ja, der Iran habe um Verhandlungen gebeten, so erklärte es Präsident Donald Trump. Und er sei zudem im Kontakt mit Anführern der iranischen Opposition. Und gerade prüfe man, ob man militärisch eingreifen solle oder könne. Das werden wir auch gleich hier noch in den Themen des Tages besprechen. Vorher der Kommentar zu den anhaltenden Protesten im Iran und den Reaktionen aus Deutschland von Mario Kubina aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
NDR Info. Die Meinung.
Diese Gewalt muss enden, sagt der Kanzler. Gemeint ist die Gewalt des iranischen Regimes gegen Demonstranten. Friedrich Merz ruft die Machthaber in Teheran auf, die Bevölkerung zu schützen, statt sie zu bedrohen. Und natürlich verurteilt die Bundesregierung das brutale Vorgehen aufs Schärfste. Klare Worte aus Berlin. Aber Worte allein helfen der iranischen Opposition nicht. Die Bundesregierung muss die Regimegegner jetzt tatkräftig unterstützen. Erstens, es ist höchste Zeit, dass die sogenannten Revolutionsgarden als Terrororganisation eingestuft werden. Damit ließe sich eine wichtige Stütze der iranischen Machthaber schwächen. Schon klar, das ist Sache der Europäischen Union. Alle Mitgliedsländer müssten überzeugt werden und es gibt auch juristische Hürden. Ein mühsamer Weg, aber einer, den die Bundesregierung jetzt mit aller Kraft einschlagen muss. Zweitens, Europa sollte noch mehr Nutznießer des iranischen Regimes mit Sanktionen belegen, damit sie nicht mehr in die EU reisen können und damit sie keinen Zugriff mehr auf Konten oder anderes Vermögen in Europa haben. Solche Strafmaßnahmen gibt es schon, aber ihr bisheriger Umfang reicht offenbar nicht, um die Machthaber zu beeindrucken. Drittens, die iranische Zivilgesellschaft braucht praktische Solidarität, keine bloßen Appelle. Heißt konkret, humanitäre Visa für Regimegegner, die in ihrem Heimatland um Freiheit und Leben fürchten müssen, und Unterstützung für die demokratische Opposition im Exil, zum Beispiel durch eine Einladung ins Kanzleramt, als sichtbares Zeichen dafür, auf welcher Seite die Bundesregierung steht.
Die Meinung von Mario Kubina aus dem ARD-Hauptstadtstudio zu den anhaltenden Protesten im Iran und wie die Bundesregierung darauf reagieren könnte. Und wie werden die USA sich jetzt verhalten? US-Präsident Trump hatte den Iran mehrfach vor der Tötung von Demonstranten gewarnt. Aber genau das ist jetzt passiert. Gestern Abend sagte dann Trump, das US-Militär prüfe, Zitat, starke Optionen. Und dazu zählen Cyberangriffe, aber auch militärische Schritte durch die USA selbst oder durch Israel. Und zu diesem Thema hole ich noch Laura von Daniels dazu. Sie arbeitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in der Forschungsgruppe Amerika. Sie analysiert also, wie die US-Regierung entscheidet und was das auch in Teilen für Europa bedeutet. Vor allem heute auch mit dem Blick auf den Besuch von Außenminister Johann Wadephul in Washington. Ich habe sie gefragt, würde es zur Regierung Trump passen, im Iran einzugreifen, militärisch?
Es passt sicherlich zu dem Machtanspruch eines Donald Trump, auch an der Stelle Einfluss zu nehmen. Ob allerdings die USA selbst dort aktiv werden oder ein drittes Land dabei unterstützen, dort aktiv zu werden, das ist im Moment noch hochspekulativ. Muss man abwarten. Aber den Anspruch zu intervenieren hat Trump, das hat er klar gemacht.
Heute sind sowohl der Vizekanzler als auch der Außenminister, also Lars Klingbeil und Johann Wadephul, in Washington. Und Johann Wadephul spricht auch mit dem US-Außenminister Marco Rubio zur Stunde. Da soll es unter anderem, so hat er es im Vorfeld gesagt, um die strategische Lage im Nordatlantik gehen. Also natürlich auch das große Stichwort Grönland. Was kann denn Deutschland mit solchen Gesprächen überhaupt erreichen?
Deutschland kann und sollte sicherlich immer wieder darauf hinweisen, dass das Völkerrecht hier einzuhalten ist, dass es also nicht eine Annexion Grönlands geben kann durch die USA gegen den Willen der Grönländer und der Dänen, die ja auch Mitglied sowohl der NATO als auch der Europäischen Union sind. Und da hat der Kanzler ja auch in einem gemeinsamen Statement mit 6 anderen europäischen Nationen klargemacht, wie wichtig die Einhaltung des Völkerrechts ist.
Das kann man bestimmt betonen, auch in gemeinschaftlichen Erklärungen. Und dennoch, am Ende sitzt jetzt Marco Rubio als Außenminister am Tisch. Aber am Ende entscheidet Trump selbst, wenn der Präsident morgen schon wieder anders handeln kann. Was sind denn solche Gespräche eigentlich wert?
Es ist sicherlich richtig, weiter im Gespräch zu bleiben und den Vereinigten Staaten allerdings auch klar zu machen, dass die Europäer da an einem Strang ziehen und solidarisch an der Seite Dänemarks und auch Grönland stehen, wenn es um solche Einflussnahmen gehen sollte oder gar eine Annexion gehen sollte. Und dann auch darauf hinzuweisen, dass das sicherlich auch Kosten haben kann für einen Donald Trump. Also wirtschaftliche Maßnahmen, das in jedem Fall, das kann die EU auf den Weg bringen, Gegenmaßnahmen.
Wie sieht denn dieser gemeinsame Strang eigentlich aus? Also welche EU-Reaktionen sind überhaupt denkbar in Bezug auf Trumps Drohung Richtung Grönland?
Denkbar ist natürlich, dass die Europäische Union ihre Marktmacht nutzt und auch ganz klar signalisiert, wenn Trump bereit ist, Völkerrecht zu brechen, dann hat das Konsequenzen. Dann sind auch wir bereit, auf dem Wege zum Beispiel des Anti-Zwangsinstruments der Europäischen Union oder einzelner Sanktionen auch tatsächlich klarzumachen, dass wir das so nicht einfach zulassen.
Es überschlagen sich ja gerade international die Entwicklungen, gerade noch Venezuela, dann die Ölfrachter im Nordatlantik, die festgesetzt werden durch US-Streitkräfte. Jetzt die Diskussion um Grönland, die ja auch schon länger schwelt. Haben Sie den Eindruck, dass wir im Grunde darauf denn gewappnet sind? Also es braucht ja diese starke EU, das wird immer wieder betont. In Teilen formiert die sich ja auch. Aber glauben Sie, wir sind da auf jegliche Überraschung vorbereitet?
Ich denke schon, dass in den letzten Jahren auch Vorbereitungen stattgefunden haben. Gerade die EU ist hier an vielen Stellen vorbereitet. Es geht dann immer darum, politische Mehrheiten zu finden. Und da muss man von Fall zu Fall schauen. Wenn man jetzt auf Grönland schaut und überlegt, welche wirtschaftlichen Gegenmaßnahmen gibt es, dann muss man gucken, dass man zu einer qualifizierten Mehrheit kommt in der EU. 15 von 27 Mitgliedstaaten. Das ist machbar. Es erfordert aber Führungsstärke und da ist Deutschland sicherlich gefragt.
Während Außenminister Wadefuhl sich gerade mit dem US-amerikanischen Kollegen trifft, wie würden Sie denn grundsätzlich zu den deutsch-amerikanischen Beziehungen der letzten Wochen und Monate beschreiben?
Da kann man sicherlich nicht drum herum reden, dass die stark angespannt sind und dass das sehr viel damit zu tun hat, wie sich der US-Präsident äußert, aber auch welche Maßnahmen er tatsächlich auf den Weg bringt. Und das geht eben von dieser Überschreitung völkerrechtlicher Grenzen bis hin zu konkreter Druckausübung auf die Europäische Union, Thema Zölle. Auch da muss man damit rechnen, dass es da zu einem Wiederaufleben des Konflikts vom letzten Sommer bald kommen wird.
Würden Sie dennoch sagen, am Ende ist es gerade überhaupt wichtig, in Washington eingeladen zu sein?
Es ist sicherlich gut, in Washington zu sein und dort die Gespräche aufrechtzuerhalten. Das machen der Außenminister, das macht der Vizekanzler und Finanzminister. Da geht es ja auch um die Möglichkeit, noch wirtschaftlich zu kooperieren mit den Vereinigten Staaten. Das sollte man aufrechterhalten, aber trotzdem das Ganze aus einer Position der Stärke heraus und klar machen, dass die EU nicht alles mit sich machen lässt.
Soweit Dr. Laura von Daniel. Sie ist Forschungsgruppenleiterin Amerika der Stiftung Wissenschaft und Politik mit einer Analyse, was die beiden Minister, Klingbeil und allen voran Johann Wadefuhl, heute realistisch erreichen können bei Gesprächen in Washington, die, und so bekommen wir das von unseren Korrespondenten auch gerade gespiegelt, sich gerade zeitlich noch etwas nach hinten ziehen. Während der Vizekanzler und der Außenminister in Washington sind, hat der Bundeskanzler den deutschen Schneewinter jetzt erstmal für 2 Tage hinter sich gelassen und besucht Indien. Als erster Kanzler hat sich Merz in Asien nicht China für eine erste Amtsreise ausgesucht, sondern gibt eben Indien den Vorrang. Und Premierminister Narendra Modi dankte das mit einer Einladung, nicht in die Hauptstadt Neu-Delhi, sondern es ging in die Heimat von Modi, in die Provinz Gujarat. Und dort in Indien sucht Friedrich Merz neue wirtschaftliche Verbündete. In einer Phase, in der die Beziehung zu den USA ja spürbar an Stabilität verliert. Evi Seibert begleitet den Kanzler bei dieser Reise.
Indien trommelt für Friedrich Merz. Und Friedrich Merz ist auch wirklich überall. Kilometerlang an Straßen, dutzendfach auf Kreuzungen, sogar auf Hausdächern prangen hunderte riesige Plakate mit dem Foto des deutschen Kanzlers. Neben seinem Gastgeber, dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi. Lang lebe die indisch-deutsche Freundschaft, steht darauf. Auf manchen Plakaten ist Friedrich Merz auch neben Mahatma Gandhi im Schneidersitz zu sehen. Da steht dann Willkommen im Land von Gandhi. Genau damit beginnt auch der Besuch des Kanzlers. Zu den Klängen eines Mädchenchors in der Gandhi-Gedenkstätte muss er sich erst einmal die Schuhe ausziehen. Denn hier darf niemand mit Schuhen rein. Und so schreitet der deutsche Kanzler auf schwarzen Socken in den Schrein. Neben ihm Narendra Modi in weißen Socken. So gegensätzlich wie die Socken sind die beiden Regierungschefs nur in wenigen Punkten. Dass Indien nach wie vor große Mengen an Öl und Gas aus Russland bezieht, sieht Merz natürlich kritisch. Öffentlich zeigt sich der deutsche Kanzler dazu ausgesprochen diplomatisch nach seinem langen Vier-Augen-Gespräch mit dem indischen Regierungschef.
Er hat mir sehr ausführlich erläutert, dass Indien als ein Kontinent mit 1,4 Milliarden Einwohnern, der über wenig eigene Energieressourcen verfügt, abhängig ist von russischen Öl- und Gasimporten. Und ich bin der Letzte, der hier mit erhobenem Zeigefinger Besuche in anderen Ländern macht.
Merz sieht Indien als Wunschpartner in der aktuellen Situation, in der Großmächte Lieferketten und Rohstoffe als Machtmittel einsetzen. Deutschland und Indien sollten sich dem gemeinsam entgegensetzen. Das mache beide Länder widerstandsfähiger, so Merz.
Indien ist, hat auch Erfahrung gemacht mit der amerikanischen Zollpolitik. Mit Europa kann Indien andere Erfahrungen machen, bessere Erfahrungen machen, dass wir eben jetzt uns verständigen auf eine offene Handelsbeziehung miteinander. Und wir setzen Zölle nicht als politische Instrumente ein.
Schon Ende des Monats könnte dann der nächste große große Schritt gelingen, das Freihandelsabkommen zwischen Indien und der EU. Der Kanzler zeigte sich nach seinem Gespräch sehr zuversichtlich. Die Kooperation in Verteidigung und Sicherheit soll ebenfalls ausgebaut werden. Bisher ist auch in diesem Bereich Russland ein enger Partner Indiens. Schon jetzt schätzt der Kanzler Inderinnen und Inder als mit die erfolgreichsten Zuwanderer in Deutschland ein. Merz kündigte an, den Weg für legale und geordnete Migration aus Indien freizumachen, unter anderem mit Schnellverfahren für Visa.
Auch da haben wir Verabredungen getroffen, dass wir Indien weiter einladen wollen, auch Studenten nach Deutschland zu entsenden, aber auch Arbeitskräfte nach Deutschland zu entsenden, die wir brauchen in vielen Bereichen.
Etwa bei den Dienstleistungsberufen oder im Gesundheitsbereich. Neben den vielen politischen Terminen hatte der deutsche Kanzler auch noch ein kleines Freizeitprogramm als Alternative für Staatenlenker. Beim Drachenfestival durfte er kurz mal einen Riesendrachen lenken.
Evi Seibert von der Reise des Bundeskanzlers nach Indien und den Bemühungen, da zu einem weiteren Handelsabkommen zu kommen. Und damit kommen wir hier in den Themen des Tages zum Sport. Genauer gesagt zu den Vorwürfen gegen den früheren HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz. Rund um Silvester hatte sich der Hamburger SV ja überraschend von Kuntz getrennt. Damals war von einer einvernehmlichen Lösung aus familiären Gründen die Rede. Jetzt am Wochenende berichtete dann aber die Bild-Zeitung, es gebe Vorwürfe von Mitarbeiterinnen im HSV-Bereich wegen sexueller Belästigung. Kuntz wies das zurück und sprach von falschen Vorwürfen. Heute dann aber der Paukenschlag, weil der HSV-Aufsichtsrat bestätigte die Vorwürfe gegen den früheren Nationalspieler. Bei mir ist jetzt unser Sportreporter Lars Pegelow, der schon seit vielen Jahren über den HSV berichtet für den NDR. Was weiß man denn jetzt überhaupt zu diesen Vorwürfen gegen Kuntz?
Also man weiß zunächst einmal das, was der Aufsichtsrat des HSV bestätigt hat. Es ist die Rede von einem schwerwiegenden Fehlverhalten, dessen sich Kuntz schuldig gemacht hat. Und das hat der Aufsichtsrat sogar anwaltlich überprüfen lassen. Demnach ist dann Anfang Dezember der Vorwurf gekommen. Eine Mitarbeiterin hat sich dort gemeldet beim Aufsichtsrat. Es ist zu internen Ermittlungen gekommen durch eine Anwaltskanzlei. Und das Entscheidende ist nun, die Vorwürfe seien glaubhaft. Das teilte nun der Aufsichtsrat mit. Und deswegen ist es zur Trennung gekommen von Stefan Kuntz und nicht aus anderen Gründen, wie zunächst gesagt wurde.
Und warum macht der Aufsichtsrat das jetzt doch öffentlich? Weil man hatte sich ja eben auf dieses familiäre Gründe auch wohl gemeinschaftlich geeinigt.
Darauf hatte man sich geeinigt, aber Stefan Kuntz hat ja gestern Abend in einem Post auf Instagram von einer Verleumdungskampagne gesprochen. Also er hat das ja deutlich bestritten, was ihm da vorgeworfen wird. Er hat auch von Vorverurteilung gesprochen und deswegen sah sich nun der Aufsichtsrat zum Handeln gezwungen und selbst zu einem Statement und hat sich auf diesen Vorwurf der Verleumdungskampagne bezogen, denn Kuntz habe mehrfach im Dezember versäumt, die Möglichkeit zu einem Statement intern wahrzunehmen. Er hat sich dort also nicht geäußert. Insofern die Reaktion des Aufsichtsrates gegen diesen Vorwurf von Kuntz, Verleumdungskampagne vorzugehen.
Und wie reagiert Stefan Kuntz jetzt weiter, mal abgesehen von diesem Online, diesem Instagram-Posting?
Ja, er hat einen Anwalt beauftragt, seine Interessen zu vertreten. Also er weist das ja entschieden zurück. Er spricht von falschen Vorwürfen und hat in diesem Post das Wort falsch in Großbuchstaben in Versailles dann auch noch hervorgehoben. Also das Ganze wird sicherlich ein juristisches Nachspiel haben. Das ist relativ deutlich, dass er nicht mehr beim HSV ist. Das ist unumkehrbar. Und für ihn geht es letztlich um seinen guten Ruf in vielen, vielen Jahrzehnten Fußballgeschäft erworben.
Was meinst du, wie geht es denn jetzt weiter? Also jetzt haben wir erstmal Aussage gegen Aussage, also doch eine sehr laute Trennung am Ende.
Am Ende ist es eine sehr laute Trennung geworden. Der Vorteil in Anführungsstrichen für den HSV ist, dass Stefan Kuntz ja nun nicht mehr da ist. Das heißt, das ist kein Thema, was jetzt nur innerhalb des Vereins besprochen wird, sondern es ist mit einem, der außen steht, jetzt sozusagen eine Auseinandersetzung zu führen. Und die wird sicherlich juristisch geführt werden. Davon können wir ausgehen. Selbst wenn im Moment die Staatsanwaltschaft in Hamburg noch nicht bestätigen kann, dass es da von der einen oder anderen Seite Anzeigen gegeben hat. Also soweit ist es noch nicht. Aber Anwälte sind mit dem Fall betraut auf allen Ebenen. Das wissen wir. Also juristisches Nachspiel auf alle Fälle.
Hoffentlich nicht eins, das sich dann ins Sportliche auch abfärbt. Vielen Dank erstmal Lars Pegelow aus der NDR Sportredaktion über die Vorwürfe. Der HSV-Aufsichtsrat bestätigt nämlich, dass es gegen den früheren Sportvorstand Stefan Kuntz den Vorwurf der sexuellen Belästigung gibt von mindestens einer HSV-Mitarbeiterin, worauf sich der Verein ja von ihm getrennt hat. Und damit enden auch unsere Themen des Tages heute an diesem 12. Januar. Guten Abend.